SRF 1.
SRF 1 Doppelpunkt.
Wo haben Sie heute zu Mittag gegessen? Auswärts, vielleicht in Ihrem Geschäft in der Kantine bzw. im Personalrestaurant.
Einmal Mini World. Hast du noch ein bisschen mehr Brokkoli? Wunderbar.
Gute.
Dankeschön.
Das Menü 1, oder das Menü 2, oder das Menü 3, mit einem Salötli und zu trinken, aufs Tablett stellen, zahlen und mit den Kolleginnen und Kollegen am Tisch essen. Das ist soweit heute nichts Besonderes. Speziell ist aber die Geschichte, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir uns heute am Arbeitsplatz so bequem verpflegen können. Am nächsten Freitag ist es genau 100 Jahre, seit in der Schweiz Arbeiter zum ersten Mal in einem unabhängigen Betriebsrestaurant gegessen haben. Die Kantineneröffnung vom 12. Januar 1918 hat eine gastronomische Revolution eingeläutet und die Schweiz hat dabei eine Pionierrolle gespielt. Der SRF1-Redakteur Crispin Zimmermann macht mit uns jetzt eine Zeitreise durch die Kantinenwelt. Von der Vergangenheit, wo Schüblig und Herdöpfel der Menüheit waren, bis in die Gegenwart, wo jedes Erbsli nachhaltig und durchkalkuliert ist.
Es ist 5 ab 12 Uhr am Werchtig. Der Speissaal im Personalrestaurant Viva ist pumpenvoll. Geschirr klimpert, am Buffet scheinen grelle Lampen ins Essen, das dampft. Am einen Ecke schmeckt es orientalisch würzig, am anderen nach Bratensauce. Und wieder ein paar Meter weiter identifiziert Nase, da ist frittiert worden.
Ich habe Fisch und Chips mit der Zitronen-Mayonnaise-Sauce. Und es ist getrennt serviert. Fisch auf der einen Seite und Chips auf der anderen Seite.
Also ich habe vom Salatbuffet habe ich mal mein Essen zusammengestellt. Und es hat sowohl wie kaltes wie auch warmes Essen, also man kann auswählen. Ich habe Rüebli, ich habe Quinoa-Salat, ich habe Eier, verschiedene grüne Salat, Gemüsefrikadellen plus Süßkartoffelsticks.
Das ist ein Parmigoreng, verziert mit Sprouts und frischem Brokkoli. Sieht sehr fein aus. Und dazu einen grünen Salat.
Wir sind bei der Firma Bühler zu Uzwil, St. Gallen. Der Technologiekonzern ist mit rund 3'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der grösste Arbeitgeber in der Region. Das Personalrestaurant ist am Rand von einer riesigen Firmengelände. Die Angestellten können zwischen 4 Menüs auswählen oder ihren Teller am Salatbuffet selber zusammenstellen. Die Preise variieren je nach Menü zwischen 7,50 und 14,20 Franken.
Also, die Chips sind gut gesalzen. Die Mayonnaise, Zitrone, Dipsauce hat einen zitronigen Geschmack. Und den Fisch tun jetzt gerade live probieren. Knusprig und frisch, tipptopp.
Das ist super, ja. Ich esse auch Döpfel mega gern und finde es cool, dass es da jetzt auch Tage gibt.
Da drin hat Sesam, was ich sehr gerne habe. Und es hat so eine Nuance von leichter Schärfe drin. Aber sehr dezent, also ich finde es sehr fein.
An dem Ort, wo die Leute jetzt gerade zu Mittag essen, ist vor genau 100 Jahren Schweizer Geschichte geschrieben worden. Da zu Uzwil haben am 12. Januar 1918 Fabrikmitarbeiter zum ersten Mal zu Mittag in einer betriebsunabhängigen Kantine gegessen. Die Mauern vom heutigen Speissaal, das sind noch die gleichen wie dann. Um den Gästen die Geschichte vom Haus ein bisschen fassbarer zu machen, ist die gesamte Rückwand am Ende des Speissaals mit einer grossen schwarz-weissen Fototapete überspannt. Eine spezielle Fotomontage mit dem Speissaal drauf von anno dazumal.
Sie sehen das Bild, das vor 100 Jahren gemacht worden ist, mit den Mitarbeitenden von vor 100 Jahren. Und einblendet dann anstelle von einzelnen Mitarbeitern sind heute aktuell Mitarbeiter aus der jetzigen Zeit. Und da bringt man ein bisschen die Verbindung her von vor 100 Jahren zum heutigen Food.
Erklärt der Bühler Personalchef Christoph Oswald. Von Ihnen würde man kaum tippen, dass das moderne Betriebsrestaurant eine so eine Geschichte mit sich bringt. Neuer anschaut, entdeckt man aber da und dort ein Detail. Zum Beispiel Fenster mit typisch alten Beschlägen und ovalen Griffen. Noch deutlicher wird es, wenn man das Gebäude von außen anschaut.
Ja, gerade wenn Sie den Eingang anschauen, wenn Sie vor dem Haus stehen, dann sehen Sie grundsätzlich genau gleich aus, nur sind die Türen ein bisschen moderner und so weiter. Das Ganze hat natürlich müssen der Zeit angepasst werden, aber die ganze Struktur, der Eingang, sie wahrscheinlich, wenn sie vor 100 Jahren hier drin wären, sie würden sie heute wieder finden.
In dem Gebäude, wo heute das Personalrestaurant ist, hat es vor über 100 Jahren ursprünglich einmal eine Schreinerei drin gehabt. Per 1918 hat man es dann aber in etwas komplett Neues für die damalige Zeit umgebaut, in ein sogenanntes Wohlfahrtshaus.
Man wollte ja nicht primär nur eine Kante bauen für die Mitarbeiter, sondern schauen, was braucht es denn zu dieser Zeit von 100 Jahren. Und da sind alle die Dienste wie Kinderspielgruppen, Sozialdienste, hat es dort gegeben, Bibliothek hat es da rein gegeben, dass man auch belesen war. Es ist umfassend auch für die Jungen etwas angeboten worden und ein Teil davon war reserviert dann für die damalige Kantinen und heute Betriebsrestaurant.
So ein Wohlfahrtshaus ist vom Gedanken her nichts anderes als eine Rundumbetreuung für die Fabrikmitarbeiter und ihre Angehörigen. Und es erinnert rein vom Angebot her an das, was man heutzutage bei ganz fortschrittlichen Betrieben auch wieder findet.
Ja, vieles hat man hier schon gemacht, was heute einfach unter einem anderen Titel verkauft wird. Das ist schon erstaunlich. Und man hat sich wirklich auf das konzentriert und gesagt, was braucht es denn eigentlich? Und da hat man gesehen, dass vor allem für Mütter etwas gemacht werden. Der Nachmittag ist zur Verfügung gestellt worden für die Nein-Gruppe, die da war. Vor der Weihnacht sind Geschenke gebastelt worden und so weiter. Eine Freizeitwerkstatt hat es da drin gehabt. Alles da hat man da zur Verfügung gestellt. Und das hat die Attraktivität vom Arbeitgeber enorm gesteigert.
Dass es in Uzwil 1918 das Wohlfahrtshaus und damit die erste Kantine der Schweiz gegeben hat, ist kein Zufall, sondern das Resultat von einem intensiven Kampf. Einem Kampf von Frauen, die wollen, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter in Fabriken ein gutes Umfeld und geregelte und gesunde Ernährung haben. Um mehr über diese Geschichte zu erfahren, machen wir einen Ortswechsel von Uzwil in die Stadt Zürich zum Historiker und emeritierten Professor Jakob Tanner. Der arbeitet im Haus von der Forschungsstelle für Wirtschafts- und Sozialgeschichte von der Universität Zürich. Sein Büro ist hoch oben in einem Mansardenzimmer. Als erstes erklärt Jakob Tanner, wie es in diesen Fabriken anfangs 20. Jahrhundert zu und her gegangen ist.
Der Arbeiter kommt, verrichtet seine Arbeit und dann ist er wieder weg. Und der Rest ist Reproduktion. Es ist also nicht ein Industrialisierungsmodell, wo eine Art, einen ganzen Lebensraum will bieten. Sondern man hat eine Fabrikordnung, wo sehr viel verboten ist. Es ist zum Beispiel eben auch verboten, dass man dann den Schnaps mitnimmt und während der Arbeit Schnaps trinkt. Es ist verboten, dass man zusammen singt oder dass man einfach schnell heimgeht und dann wieder kommt. Oder dass die Leute, die ganze Familie in die Fabrik kommt, wie das in der Heimarbeit natürlich permanent der Fall ist, dass sich da immer alle eingemischt haben. Also es ist ein rigoroses System, das eigentlich darauf basiert, dass man Arbeit verwertet.
Bei diesen strikten Regeln wäre es einem Unternehmer nie in den Sinn gekommen, auch noch für das Essen der Arbeiter verantwortlich zu sein.
Es hätte auch nicht selten ihre Aufgabe werden, weil das Essen natürlich auch eine hochsymbolische Angelegenheit ist. Über das Essen werden auch Konflikte ausgetragen. Also wenn man dann das Gefühl hat, der spart jetzt auch noch am Essen bei uns, dann nachher hat der Unternehmer eher ein Problem.
Die Situation war noch komplizierter. In vielen frühen Fabriken hat es sogar extra Speissäle gegeben, nur man hat sich für die niemand interessiert, trotz extrem langen Präsenzzeiten, erzählte Jakob Tanner.
Wir haben ja erst 1864 mit dem Glarner Fabrikgesetz den 12-Stunden-Tag für 6 Tage in der Woche eingeführt und dann 1877 mit dem eidgenössischen Fabrikgesetz den 11-Stunden-Tag. Also man hat eigentlich einen grossen Teil von seinem Wochenleben in diesen Fabriken verbracht. Und was dort auffällt, ist, dass die Arbeiter eigentlich so ein Zusammenessen gar nicht so geschätzt haben. Man hat eher in Gruppen gegessen, in kleinen Gruppen, die man schon gekannt hat. Ich sehe darin auch einen Widerstand gegen das Öffentlichmachen von dem, was man isst. Man will eigentlich nicht, dass der andere einem in die Teller hineinschauen kann. Gerade weil das Essen ja auch so, es ist ja wenig. Und wenn man so wenig isst und eigentlich sich auch ein bisschen definiert über einen starken Esser, einen starken Arbeiter, ist das ein bisschen ein fast ein Angriff auf die Würde dieser Arbeiter. Also sie wollten nicht das zur Schau stellen. Sie haben eher untereinander gegessen, die sich schon gekannt haben. Und so hat es immer kleine Gruppen gegeben, wo dann, wie ich aus Fabrikinspektorenbericht ab den 1880er Jahren kann zeigen, dann auch sehr kreativ zum Beispiel Dampfkessel angezapft hat, um da irgendwo ein bisschen Dampf abzuleiten, um ihre Nahrungsmittel, ihr Essen aufzuwärmen, was natürlich auch eine äußerst gefährliche Angelegenheit war, die man dann abgestellt hat, wenn man das gemerkt hat. Es hat aber einen dauernden Konflikt gegeben, dass vom Fabrikgesetz her die Unternehmer müssen einen Esssaal anbieten. Und die Arbeiter haben aber das Angebot nicht wahrgenommen, sondern haben lieber so neben der Maschine in kleinen Gruppen weitergegessen.
Das also die Ausgangslage. Wo im Juli 1914 dann der Erste Weltkrieg ausbricht, ändert sich die Situation gerade nochmal. Generalmobilmachung zieht über 200'000 Soldaten primär zur Grenzsicherung in Aktivdienst. Ab im November vom gleichen Jahr macht der Verband Schweizer Soldatenwohl verschiedene Soldatenstuben auf. Initiantin von diesen Soldatenstuben ist die Frau, die später dann auch die erste Kantine der Schweiz gründen wird, die Else Züblin-Spiller.
Die Else Züblin ist relativ rasch schon im Herbst einfach auf Bern denen sagen von einem Generalstab, so geht das nicht, ihr müsst etwas tun, ich habe hier ein Angebot, wir bauen, wir organisieren alkoholfreie Soldatenstuben. Und sie hat angefangen, eine nach dem anderen aufzubauen mit weiteren jungen Frauen, die den Laden geschmissen haben, kann man sagen. Da ist viel Initiative, viel Organisationstalent im Spiel gewesen. Sie hat am Schluss etwa 700 Soldatenstuben auf alkoholfreier Basis, natürlich gegen heftige Proteste von Brauereien und auch Wirt am Laufen gehabt und die Armee hat gefunden, das ist jetzt eigentlich wirklich eine gute Sache, weil man da auch die jungen Leute, die dann zum Teil sehr lang an diesen Grenzen sitzen, ohne dass etwas passiert, immer in dieser Hochspannung, immer wenn sie das Gefecht abbrechen, das sie gerade geübt haben, es läuft nichts und Jetzt sind die da in diesen Soldatenstuben so ein bisschen aufgehoben auf alkoholfreier Basis. Die Soldaten haben ja dann die Idee gehabt, die Frauen, die Kantine geführt haben, Soldatenmütter zu nennen. Das kommt eigentlich eher von den Männern her als Bezeichnung, weil die haben einen Mutterersatz gespielt und haben, ich würde sagen, zur psychischen Stabilisierung des schweizerischen Heeres beigetragen.
Der Jakob Tanner, Spezialist für Schweizer Geschichte von der Neuzeit, erklärt, dass die Else Züblin-Spiller noch während dem Ersten Weltkrieg angefangen hat zu überlegen, ob man das Prinzip von diesen Soldatenstuben nicht weiterführen könnte. Weil schliesslich ist der Krieg ja auch irgendwann einmal fertig und mit dem Verband Schweizer Soldatenwohl hat sie mittlerweile ein gutes Netz an Helferinnen, Know-how und Beziehungen aufgebaut. Der Else Züblin-Spiller kommt die Idee, dass man die Soldatenstube dorthin verlagern könnte, wo viele Männer nach ihrem Aktivdienst wieder zurückgehen, in die Fabriken.
Sie hat 1916 einen persönlichen Bericht ausgeschafft, wie könnte man jetzt Fabrikkantinen aufbauen. Also sie hat sich da sehr aktiv damit auseinandersetzt und hat mit verschiedenen Industriellen die Gespräche aufgenommen. Bei Bühler ist das nachher auch eine Initiative von der Fabrik her. Bühler ist ja eine sehr stark expandierende Firma. Es ist eine Maschinenfabrik, wo zum Beispiel Getreidemühlen ganze Anlagen hergestellt hat. Im Ersten Weltkrieg haben sie auch Rüstungsgüter hergestellt, wie Flugzeugmotoren in grösserem Stil für das Deutsche Reich. Und das hat floriert, das war eine riesige Konjunktur. Es war aber eine kämpferische Arbeiterschaft, die durchaus immer wieder gestreikt hat. Es hat Spannungen gegeben, die sich im Ersten Weltkrieg verschärft haben. Und dann ist Sonja Bühler, wo ihr Schwager, der Adolf Bühler, war, der Firmen-Seniorchef, hat dann als Frau von der Firma her eigentlich die Idee gehabt, wir könnten es doch einmal mit einer Kantine versuchen. Also da hat auch ein Zusammenspiel von zwei Frauen dann so funktioniert, dass die Firma Bühler in Uzwil in eine Pole-Position gekommen ist bei der Einführung von dieser Kantine.
X-mal ist Else Züblin-Spiller für die Verhandlungen auf Uzwil gereist. In ihrem Tagebuch schreibt sie, dass der Firmenpatron, der Adolf Bühler, zwar ein interessanter Mensch sei, mit ihm aber, Zitat, «nicht allzu gut Kirschen essen» ist. Trotzdem gibt der Adolf Bühler grünes Licht für die erste Kantine und Else Züblin-Spiller kann ihrem Tagebuch folgende Ziele schreiben.
26. Oktober 1917. Auf Wunsch von Adolf Bühler war ich nochmals in Uzwil, um die Grundlagen der Arbeiterkantine mit der Firma festzulegen. Wir haben nun vereinbart, dass erstens die Firma die ganze Einrichtung besorgt, zweitens der Verband Soldatenwohl die Betriebsleitung mit allen Bestellungen übernimmt und drittens die Firma die Defizite trägt. Wir richten vorläufig den unteren Saal ein.
Die Eröffnung der ersten Fabrikkantine ist für den Schweizer Verband Soldatenwohl der Auftakt für ein Geschäftsmodell außerhalb der Armee. 1920 wird darum auch der Name abgeändert. Statt Schweizer Verband Soldatenwohl heisst man neu Schweizer Verband Volksdienst, kurz SV. Eine Firma, die es heute noch gibt, mittlerweile aber SV Group heisst und mit Personalrestaurants und anderen Gastrobetrieben über 500 Millionen Franken Umsatz im Jahr macht. Wir bleiben beim Historiker Jakob Tanner bei der Entstehungsgeschichte der Kantinen und wir bleiben zu Uzwil. Anfang des 20er Jahres, nach dem Ersten Weltkrieg, ist eine Krise im Land. Das merken auch die Frauen vom Schweizer Verband Volksdienst. Die Not bringt sie auf ein neuartiges System, die Selbstbedienung.
Das führt ebenfalls Bühler AG in Uzwil ein, weil sie merken, in dieser Krise kommen die Arbeiter nicht mehr in die Kantine, weil sie sich den Franken, den es kostet, nicht mehr leisten können. Und weil sie nur noch 50 Rappen zur Verfügung haben. Jetzt kann man aber nicht einfach den Arbeitern nur die Hälfte geben. Das liegt nicht drin. Man kann aber sagen, wir machen Selbstbedienung. Sie können nur die Hälfte nehmen, dann machen sie es selber. Dann ist es anders. Dann ist das eher ein Entscheid. Und man führt dann das Selbstbedienungssystem ein und merkt dann, dass Arbeiter vielleicht noch ein bisschen etwas von daheim mitnehmen, aber dann gleich noch eine Suppe oder so aus der Kantine und dass es dann halt noch 50 Rappen kostet. Also, dass sie einfach die Ressourcen schonen, die knapper werdenden finanziellen Ressourcen. So ist es eigentlich eine Art Deregulierung unter Krisenbedingungen, wird aber nachher 1928 bei der SAFA, bei dieser grossen Ausstellung über schweizerische Frauenarbeit, wird das dann als ein neues Modell eingeführt. Und bei der ZÜSPA, bei der ersten schweizerischen Ausstellung für Sport und Hygiene 1931, wird ebenfalls ist Selbstbedienungsrestaurant also eine Attraktion. Da kann man einen neuen individuellen Ernährungsstil praktizieren. Also die Selbstbedienung wird sehr rasch von einer Krisenmassnahme eigentlich zu einem Anzeichen von einer Gesellschaft, die die schlimmsten Mangelprobleme gelöst hat.
Selbstbedienung. Etwas, was für uns heute in einem Personalrestaurant absolut selbstverständlich ist. Niemand macht sich Gedanken, warum wir selber unser Essen zusammenstellen können. Vor 80 Jahren war das noch ganz anders gewesen. So neu, dass Schweizer Radio sogar eine grosse Sendung darüber gemacht hat. Man hört die Originalaufnahme von 1938.
Jetzt sind wir so zu Uzwil. Ja. Wie ist das schnell gegangen? Ich habe es gar nicht gemerkt von lauter Nebel. Da wollen wir dann aussteigen. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind wieder mal mit dem Reportagewagen in die Ostschweiz gefahren. Und zwar gehen wir das mal nicht eine Fabrik besuchen, sondern ein Wohlfahrtshaus, das in einer Fabrik angeschlossen ist.
In diesen Aufnahmen von 1938 hören wir als Reporterin die legendäre Elisabeth Thommen. Im sogenannten Wohlfahrtshaus bei den Bühler zu Uzwil war dann eben auch die Kantine, die es heute noch gibt. Sensationelle für diese Zeit war aber eben die Selbstbedienung und darum demonstriert Elisabeth Thommen als erstes Mal, wie das so eine Selbstbedienung, so einen Ablauf in dieser Kantine funktioniert.
Also vorne am Buffet hat es am Buffet einen langen Laufgang angebracht. In den Gang reingehen also die Arbeiter und die wollen essen, einer hinter dem anderen. Und am Buffet selber hat es so drei Röhren, Laufröhren. Und jetzt rechts vom Buffet hat es eine riesige Biege voll Tabletten, also Servierbrett. Und jetzt nimmt man eins von diesen Brett und stellt es auf die Laufstange. Und dann rutscht man das Brett, geht einen Schritt weiter. Und da ist jetzt schon, die Suppe ist hier aufgestellt. Und vor dran an der Wand hängt das schwarze Tafel. Und da drauf sind alle Speisen. Bratwurst, 70 Vorresten, Rösti, 35 Rosenköhl. Was soll ich jetzt nehmen? Ich nehme Kästen und Rosenköhl.
Man muss sich das mal vorstellen, wie die Hörer von 80 Jahren mit grossen Ohren am Radio geklebt sind, um zu hören, was da mit dieser Selbstbedienung wieder Keibsneues erfunden worden ist. Wenn das Radio 1938 extra die erste Kantine der Schweiz besucht, darf natürlich auch die Gründerin des SV, dem Schweizer Verband Volksdienst, die Else Züblin-Spieler nicht fehlen. Sie ist dann 57 und leitet den SV mit starker Hand und klaren Vorgaben.
Jeder Betrieb arbeitet für sich. In jedem Betrieb hat eine geschulte Leiterin und Leute, die Angestellte, die von uns dort sind. Wir haben heute über 90 Betriebe und über 600 Angestellte, sogar 660. Und jeder Betrieb muss eigene Buchführung haben. Und alle Bücher und alle Kontrollen kommen zu uns auf Zürich, wird genau kontrolliert.
Der SV betreibt unter anderem grosse Kantinen von der ETH Zürich, der Migros, Lind und Sprüngli und diverse Lokale von der SBB und PTT. Gekocht wird mit grossen Kessel und Gas. Ein Menü kostet etwa 1.20 Franken, eine Tasse Kaffee etwa 20 Rappen. Noch immer steht der Gedanke im Vordergrund, die Leute günstig zu ernähren. Die einzelnen Betriebe sollen nicht gewinnorientiert arbeiten, sondern so, dass es kein Defizit geben sollte, sagt Else Züblin-Spieler.
Ja, hier und da gibt es das auch, aber es darf eigentlich nicht sein. Denn wir sind jetzt keine Wohltätigkeit, sondern eine Wohlfahrt.
1938, wo die Radiosendung aufgenommen worden ist, steht der Zweite Weltkrieg vor der Tür. Else Züblin-Spieler kommt von der Öffentlichkeit zum zweiten Mal den Spitznamen Soldatenmutter über. In dieser Zeit mussten auch viele Fabrikmitarbeiter den Gürtel nochmals enger schnallen. Das erfahren wir, wenn wir hören, wie die Reporterin Elisabeth Thommen im Speissaal vom Wohlfahrtshaus von der Bühler Zuzwil einen Arbeiter interviewt.
Ah, jetzt bin ich gerade zum Herrn Steiger angerufen. Grüezi, Herr Steiger.
Grüezi.
Wie geht's Ihnen?
Gut.
Gut, das ist fein. Man hat mir gesagt, Sie sind schon viele Jahre, können Sie hier essen. Wie lange denn schon?
20 Jahre.
Schon 20 Jahre? Jawohl. Also seit das Heim gegründet ist?
Jawohl.
Und wie viele Jahre haben Sie denn geschafft in Ihrer Fabrik?
31 Jahre.
31 Jahre? Das ist lange Zeit. Und Sie sind alle wieder zufrieden mit dem Essen, was Sie hier überkommen?
Ja, freilich, warum nicht?
Schmeckt Ihnen also?
Ja, ja.
Was essen Sie am liebsten?
Die Kotelett zum Kaffeebäckchen aus.
Kotelett zum Kaffeebäckchen aus?
Kurz darauf müssen der Herr Steiger und die vielen anderen Arbeiter wieder retour in die Fabrik, an die Maschine. Und da hören wir nochmal eindrücklich, wie es vor 80 Jahren zu und her gegangen ist. Eine Kantine und eine lockere Mittagszeit sind alles andere als normal gewesen. Im strikten Fabrikregime hat eine laute Sirene signalisiert, fertig Mittag, zurück an die Arbeit.
Und jetzt gehen die Arbeiter wieder in die Fabrik arbeiten. Sie haben vielleicht etwa 5 Minuten. Sie gehen zum Wohlfahrtshaus raus und gehen dann auf der Strasse in die Fabrik. Und Schruck hören der Sirene. Die Arbeiter machen sich an ihre Maschine und jetzt hören der, wie der Maschinenlärm wieder angeht und wie die Arbeit alle Arbeiter wieder zu sich nimmt.
SRF 1 Doppelpunkt.
Sie hören die Sendung Doppelpunkt zum Thema 100 Jahre Kantine in der Schweiz. Ein Tablet nehmen, das Menü drauf und dann an die Kasse zahlen. Das ist etwas, was für uns heute selbstverständlich ist. Vor 100 Jahren war genau das eine gastronomische Revolution, in der die Schweiz in Kontinentaleuropa eine Pionierrolle übernommen hat. Verdanken tun wir das heutige Kantinensystem, wie wir es kennen, zum grossen Teil der Zürcherin Else Züblin-Spieler. in der Stadt Zürich und Winterthur erinnern noch heute Strassennamen an die Verdienste der sogenannten Soldatenmutter. Mittlerweile gibt es in der Schweiz weit über 1'000 Mitarbeiterrestaurants in den verschiedensten Firmen und Betrieben. Es gibt Riesenkantinen, wie zum Beispiel die Mensa von der ETH Zürich, wo pro Arbeitstag 2'500 Menüs gekocht werden. Es gibt Mini-Kantinen in Amtshäusern, wo nur eine Handvoll Leute bekocht werden. Und es gibt exklusive Kantinen, wie die vom Aiglon College, dem Elite-Internat im wattländischen Ollon, wo auch Kinder aus Königshäusern das Menü aufs Tablet nehmen. Apropos exklusiv. Eine ganz spezielle Art von Kantine hat der Bau vom Gotthard-Basistunnel mit sich gebracht. Nehmen wir darum den Zug Richtung Süden für eine kleine Kantine-Exkursion. Der SRF-Dessin-Korrespondent Alexander Grass hat die Bauerei rund um den Gotthard-Basistunnel während über 15 Jahren intensiv begleitet. Er erzählt, dass es in dem ganzen Baustellenuniversum eigene kleine Welten gegeben hat. Die Welten der Bauarbeiterkantine.
Es ist etwas Besonderes, eine besondere Atmosphäre, wo mir einfach hängen geblieben ist. Es ist die Freizeit von diesen Tunnelarbeitern, auch von den Ingenieuren natürlich. Die sind da in diesen Alpen, Täler in Sedrun von mir aus sind die gewesen, oder in Faido da oben, oder in Bodio. Da hat man das Leben zwischen Wohncontainer, Kantine und dem Coop. Und in dem Dreieck hat man mehr oder weniger die Freizeit verbracht und eigentlich ist es auch so gewesen, dass drei Schichten rundum durchgeschafft haben. Also wenn ich mir das die Augen zumache und mir die Kantine vorstelle, es war immer Betrieb gewesen, es war ein ganz besonderer Schauplatz gewesen, die Kantine, drei Schichten eben, es wird serviert rundum durch, ständig kommen Leute, die jetzt fertig sind mit dem Schaffen und ein Feierabendbier trinken und die anderen sind sozusagen beim Morgenkaffee, ständig steht jemand auf, ständig ist jemand am Gehen, weil er jetzt endlich will schlafen in der Bar. Ständig werden die Hauptmahlzeiten aufgetischt in diesen Kantinen 24 Stunden im Tag, 365 Tage lang.
Zwei Sachen hat es in diesen Bauarbeiterkantinen also immer gegeben: eine warme Herdplatte und Hunger.
Ich habe mal da aufgeschrieben, das wäre jetzt das Essen im Podio gewesen. Da hat es also Suppe mit Kürbis und mit frischem Gemüse gegeben. Das ist also der Start gewesen, also ein Suppenteller. Dann zweiter Teller ist Spaghetti mit Tomatensauce, also auch schön gehäuft. Auf der Tomatensauce haben wir dann Fleischragout und Aubergine. Das ist der zweite Teller gewesen. Dann Kalbsrollbraten mit Bratkartoffeln und Gemüse. Und am Schluss Salat. Und wenn einer noch Hunger hat, dann hat es Fleisch vom Grill gegeben. Also Suppe, Spaghetti, Kalbsrollbraten und Salat. Das war ein Standardmenü.
Besonders sind auch die Wirte, die Bauarbeiterkantine geführt haben. Das Podio sagt Marcello Ciredu in der Küche gestanden, erzählte Alexander Grass. Ein Mann aus Italien, der für Hunderte von Bauarbeitern Chefkoch und wichtige Ansprechperson war.
Ja, ich kann mich sehr gut erinnern an Marcello Ciredu, denn der kommt aus Sardinien. Also das ist ein Ort, wo das Meer so schön blau ist, wo der Himmel so klar ist. Und dann verschlägt es den in die Schweiz. Und er ist da vor mir gestanden im Bodio, rundum ist gelaufen, hat gearbeitet und so weiter. 5 Hauptmahlzeiten hat er mit seinem Team gemacht. Hat schwarze Haare gehabt und hat lustig dahergeredet, hat gestikuliert und er hat ein T-Shirt gehabt. Das vergiss ich nie mehr, da ist nämlich drauf gestanden, mehr Fleisch fürs Geld. Das war sozusagen seine Philosophie in dieser Beiz.
Kochen verbindet. Und so ist der Kantinenchef Marcello Ciredu aus Sardinien, der in der Gastronomie noch grosse Pläne hatte, das Podio im Tessin kleben geblieben.
Chi arriva sia degli operai sia chi lavora in cucina nel mondo del cantieri arriva sempre con la prospettiva di appena può parte, ma senza rendersene conto finisce che si volta e ha vissuto già 20 anni nei cantieri. Quello che è successo un po' anche a me. I primi anni pensavo già di fare qualche anno, un'esperienza e poi di trovare qualcosa di differente, di meglio, di partire. E sono passati già 25 anni, sto ancora decidendo così. Insomma, è così.
Ja, er hat eben gesagt, wer in die Welt von diesen Baustellen, von diesen grossen Baustellen hineingeraten, das ist egal, ob es ein Arbeiter ist oder ein Koch, der sieht eben am Anfang fast eigentlich immer ein Provisorium. Man denkt, jetzt schaffe ich da und dann verschwinde ich wieder, ich gehe heim, ich suche mir etwas anderes. Und Fakt ist dann, so kommt es nicht. Man bleibt für über 20 Jahre hängen und das ist ihm auch so gegangen. Er hat am Anfang dort in Bodio ein paar Erfahrungen sammeln und das dann brauchen für etwas anderes, für etwas Besseres. Und das ist vor 25 Jahren gewesen, hat er mir damals gesagt. Und er ist hängen geblieben. Und das ist das Baustellenleben, das ist einfach wie eine Droge. Es gibt kein Wegkommen. Man fragt sich dauernd, ich möchte ein neues Leben anfangen. Und am Schluss ist man dann immer noch da. Und weil es einfach eine Welt für sich ist, es gibt nichts, was vergleichbar ist mit diesen Baustellenleben und mit diesen Grossbaustellenkantinen.
Che è un mondo a sé. Non ha niente di uguale ad altre situazioni. Il cantiere è il cantiere e basta.
Dass die Baustellenwelt in sich selber geschlossen war, hat dann auch einen Nachteil mit sich gebracht. Auch wenn dort 24 Stunden gekocht worden ist, Bauarbeiter riesige Mengen an Fleisch, Pasta und Gemüse hineingeschaufelt haben, das lokale Gastgewerbe hat nur wenig davon profitiert, erzählt Alexander Grass am Beispiel der Grossbaustellkantine zu Bodio.
Das Gebäude ist speziell für das angestellt worden, um dort in der Kantine zu machen. Aber die ganze Technik, das Know-how, das ist ein Fach-Know-how. Da gibt es Firmen, die spezialisiert sind auf so Grossbaustellen und solche Grosskantinen. Das war ja auch eine Enttäuschung von manchen Beizer vielleicht in der Leventina, die dann gedacht haben, ja, ich kann dann, wenn die Arbeiter kommen und die Baracken kommen, dann könnte ich ja vielleicht dort das Essen machen. Das ist dann doch eine Nummer zu gross. Man braucht eine Grossküche, man muss da das Geld entsprechend flüssig haben, um das investieren können. Da braucht es Herd, es braucht Kühlanlagen, es braucht Backöfen, es braucht Geschirrwäscheanlagen. Das sind alles von den ganz grossen und somit auch von den ganz teuren industriellen Sorten. Und da hat es dann wirklich nur Profi dort geschafft.
Das Geschäft mit den Personalrestaurants in der Schweiz wird von vier grossen Firmen dominiert. Der Zürcher SV Group, der Eldora SA aus dem wattländischen Roll, der SFV Gastronomiegruppe, SFV steht für Zürcher Frauenverein, und der Compass Group, einem Schweizer Ableger vom grössten Catering-Unternehmen der Welt mit Sitz in England. Zusammen betreiben die vier in der Schweiz 978 Personalrestaurants und machen zusammen einen geschätzten Umsatz von 1,3 Milliarden Franken. Der Branchenleader in der Schweiz ist die SV Group mit dem bekannten Hintergrund, dem Schweizer Verband Volksdienst, wo eben heute noch das SV dafür steht. Ihren Hauptsitz hat die SV Group zu Dübendorf, Kanton Zürich. Dort möchte ich wissen, wie sich das Führen von so einer Kantine in den letzten 100 Jahren verändert hat. Was die Leute früher auf dem Teller hatten, was heute angesagt ist und was so ein Unternehmen an einem Menü für 10 Franken überhaupt noch verdient. Die Kommunikationschefin der SV Group, Manuela Stockmeier, empfängt mich, ihr könnt es nicht anders sein, in der Kantine. Im Moment im Personalrestaurant.
Die Kantine ist für uns wirklich so ein bisschen abschätzend und ja, bringt einfach nicht das wirklich zur Geltung, was ein Personalrestaurant heute ist. Heute wird frisch gekocht, das sieht schön aus, man macht sich sehr viele Gedanken, was es alles für Menü gibt. Es sind schöne Menüpläne und von dem her ist das für uns ein Restaurant und nicht eine Kantine.
Das Restaurant vom grössten Personalrestaurantanbieter in der Schweiz ist hell mit grossen Fensterfronten. Die Sonne scheint quer durch den Raum. Neben verschiedenen Buffetinseln hat es auch eine Ecke, die ganz im italienischen Stil eingerichtet ist. An einem grossen Holztisch liegen dort zwei historische Bücher. Das kleinere der beiden ist das private Tagebuch von der SV-Gründerin Else Züblin-Spiller. Das grössere Buch ist das Menüverzeichnis 1954 bis 1959 von der Arbeiterkantine der Bühler zu Uzwil. Beide Bücher sind sonst im Berner Gosteli-Archiv zu Worblaufen aufbewahrt. Die Manuela Stockmeier hat es aber extra geholt. Durch das Tagebuch so nahe, so intim bei ihrer Firmengründerin zu sein, ist schon etwas Spezielles.
Also ich muss sagen, was gekommen ist vor einer Woche, und ich das ausgepackt habe, da hatte ich wirklich extrem viel Ehrfurcht gehabt, weil was sie gegründet hat und was sie bewegt hat vor über 100 Jahren, das ist so unglaublich. Das, nur schon heute das zu machen, ist unglaublich. Aber sie hat das vor über 100 Jahren gemacht, als eine Frau und alleinstehend. Und also ich kann wirklich, ich bin ganz aufgeregt gewesen. Ich habe irgendwie 3, 4, 5 verschiedene Leute im Büro gezeigt und wir haben sogar daran geschnuppert. Und es ist ein schöner Moment und jetzt muss ich aufpassen, dass sie auch schön bleiben. Kein Kaffee und so drüber geleert wird. Nein, es ist wirklich sehr eindrücklich.
Auch das Menüverzeichnis ist beeindruckend. Mit Tinten und Federn haben Kantinenbetreiberinnen seinerzeit notiert, was es Tag für Tag am Mittag und am Abend dann zu essen gegeben hat und was man dafür hat müssen zahlen.
Man sieht es hier zum Beispiel am 18. Januar. Es ist eine Herdöpfelsuppe, Schöbrig, weisse Böhnli, Kartoffelsalat oder Pastetli gefüllt, Spiegelei, Hörnli. Und wenn man dann so durchliest und das durchblättert, fällt einem auf, es sind Gerichte, die es heute noch gibt. Also es hat sich jetzt in den 50, 60 Jahren nicht massiv geändert. Die Sachen, die haben wir auch heute zum Teil auf dem Menüplan. Aber es ist halt wirklich jeden Tag ein Fleischgericht. Also man findet quasi kein vegetarisches Gericht. Das ist einfach inexistent.
Und Preise sind wahrscheinlich auch nicht mehr die gleichen.
Ja, ja. Also da sieht man jetzt zum Beispiel, wo haben wir da ein schönes Beispiel? Halbes Leberli, Knöpfli, Salat, 2,20 Franken. Ja, das ist 1954. Das würde jetzt heute würde das etwa zwischen 10 bis 12 Franken kosten.
In den 50er Jahren hat man also vor allem eins auf den Teller wollen, Fleisch. Interessant ist, dass Edelstück vom Rind wie Entrecote oder Roastbeef nicht viel teurer sind als Schweinskotelett oder Blut- und Leberwürst. Mit dem Grund ist, dass dann die Arbeiter eben lieber etwas Deftiges auf dem Teller hatten, also magere Stückchen.
Die Menüs sind viel kaloriedichter, oder? Also das ist, heute schaut man halt, wenn die Leute eben sitzende Tätigkeiten haben, dass man gesund und ausgewogen, dass es nicht zu viele Kalorien gibt. Man hat vielleicht 700 Kalorien pro Menü, oder, wo man sich als Grenze setzt. Und das sind dann schon deftige Gerichte, die dann an die 1000 Kalorien haben. Und ja, halt auch zeigt, wie sich die Tätigkeiten verändert haben. Und heute andere Bedürfnisse vorherrschen. Wenn wir das in einem Restaurant kochen würden, so, ich glaube, da hätten wir schon nach wenigen Tagen doch einige Beschwerden, weil es halt einfach zu deftig ist.
Die SV Group fasst Kochtrends der letzten Jahre so zusammen. In den 80er Jahren hat man gut bürgerlich gekocht, mit Schnitzel, Nüdeli, Gemüse, Peterli und ein Rahmtüpfli als Deckel. Das Menü 1, Menü 2 sind meistens mit Fleisch gewesen. Anfangs 2000er ist dann die Welle der asiatischen Gerichte gekommen, mit Thai-Curry, mit Mame, mit Bulle, Chili, Zitronengras. Als Menü 2 hat sich dann eine vegetarische Kombination etabliert. Die Küche der Gegenwart hat das Motto «Internationale Gerichte mit regionalen Produkten. Gut und gesund soll es sein. 50% Fleisch, 50% vegetarisch». In Dübendorf wird auch ausprobiert, welche Menü in Zukunft auf den Teller landen könnten. In der Küche des Personalrestaurants hantieren darum die Chefköche Marcel Fuchs und Claudio Schmitz.
Ja, also wir sind ein neues Menü am entwickeln. Haben uns überlegt, was zum Winter passen würde. Und auch, was lässt sich gut reproduzieren in halt sehr grossen Mengen. Also nicht Schickimicki, sondern das muss in der Personalgastronomie halt umsetzbar sein. Und da haben wir gefunden, wir nehmen verschiedenes Wurzelgemüse, da haben wir im Winter ja keinen Mangel dran. Lassen die Schalen dran. Also wir haben hier eine Schüssel, das ist der ganze Abfall. Also sehr wenig. Ja. Marinieren das mit ein bisschen Salz und Pfeffer, tun frische Kräuter dran. Braten noch einen halben Knoblauch ganz mit. Und das schieben wir jetzt einfach in den Ofen.
Erklärt Marcel Fuchs, Projektleiter Gesundheit bei der SV Group. Der Trend für den Februar könnte also richtig Wurzelgemüse gehen. Man probiert einen exquisiten Gemüsemix aus mit weissem Rande, Pastinaken sowie hellen Orangen und violetten Rüebli. Als Stärkebeilage gibt es dann gekochte Gerste, rassig gewürzt mit Zwiebeln, Lauch und Ingwer. Ganz speziell ist aber das Fleisch dazu.
Wir machen Rande, Rindfleisch, Hacktätschli. Die haben wir schon vorbereitet, die bleiben sehr schön rot. Und auch hier mageres Hackfleisch, das heisst, wir tragen dem Aspekt Gesundheit Rechnung. plus mit viel Gemüse drin, also auch für die Nachhaltigkeit. Das ist so unser gesundes und nachhaltiges Menü und eben saisonal Gemüse und das Ganze kochen wir frisch.
Die Tätschli mit Hackfleisch und Randen sind rechte Brummer, sehen wunderbar dunkelrot aus in der Farbe. Zum Essen sind sie dann, das kann man jetzt schon vorwegnehmen, weich und saftig. Vom Geschmack her eher mild, wüsste man es nicht, würde man nie auf die Idee kommen, dass es da Rand drin hat. Der Grund für diese Mischung ist aber nicht primär der Geschmack, verratet der Marcel Fuchs.
Zum einen haben wir das Thema Gesundheit, wo man möchte mit Fettarm und Fleisch arbeiten. Es ist ein bisschen so, dass halt fettarmes Fleisch auch immer eher hochpreisig ist. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das ein bisschen aufbrechen, dass wir zum einen gesund nicht möchten, teuer machen und zum anderen eben auch Klimarechnung tragen, CO2-Ausstoß und haben die Produkte entwickelt.
Womit wir bei einem Thema wären, wo mindestens so delikat ist wie so ein Hackfleisch-Randenburger. Ich will nämlich wissen, wie viel denn der Konzern an einem Menü, das 10 Franken kostet, verdient. Rein vom Gefühl her könnte man jetzt da denken, ja, vielleicht etwa die Hälfte wird da hängen bleiben. Die Kalkulation vom grössten Personalrestaurantbetreiber der Schweiz sieht aber für ein 10-Franken-Menü ein bisschen anders aus. 4,50 Franken gehen für das Kantinenpersonal weg. 3 Franken darf das Essen auf dem Teller kosten. 1 Franken sind Mietkosten und mit 1,20 Franken budgetiert man dann die übrigen Betriebskosten, also Wasser, Strom, Gas, Geschirr, das kaputt geht und Gewinnbeteiligungen, die am Auftraggeber retourgegeben werden. Unter dem Strich heisst das, dass pro 10 Franken Menü plus minus 30 Rappen Gewinn übrig bleiben. Klingt jetzt noch wenig, die Menge macht es aber aus und trinken die Gäste ja schliesslich auch noch. 2016 hat die SV Group mit ihren 328 Gastrobetrieben so über 500 Millionen Franken Umsatz gemacht. Grosses Business mit kleinen Preisen. Trotzdem, das Kantinengeschäft ist hart. Wird der Betrieb von einem Personalrestaurant frisch ausgeschrieben, stehen sofort diverse Interessenten an der Theke. So gross wie die Menüauswahl ist auch die Art, wie die über 1'000 Mitarbeiterrestaurants in der Schweiz funktionieren. Es gibt Restaurants, wo die Firmen ihren Mitarbeitern eine Pauschale als Menü zahlen und solche, wo ihnen gerade das ganze Essen offerieren. Es gibt Personalrestaurants, wo die Gäste einen Preis zahlen und dann so viel essen können, wie sie wollen. Und es gibt auch solche, wo genau vorgegeben wird, wie viel der Koch maximal schöpfen darf. Bei allen Modellen bleibt eins gleich, sagt Marcel Fuchs von der SV Group. Das Essen sollte natürlich immer super sein, aber möglichst nichts kosten.
Ich habe Kollegen, die verdienen über 10'000 Franken und die sagen aber, mein Mittagessen darf nicht mehr als 10 Franken kosten, oder? Wir haben aber keine Bedenken, jedes Mal die neuesten technischen Gadgets zu kaufen. Das ist wie kein Thema. Ich gehe nicht den Preis vergleichen, oh, kaufe ich das oder das Telefon. Oder? Dort gehe ich, weil es ist ein statisches Symbol und so weiter. Beim Essen ist dann aber schon mal, das, was mir eigentlich gelusten würde, kostet 15. Und naja, das Menü 1 kostet 10, also nehme ich das. Oder?
Und nochmal etwas, liegt dem ausgebildeten Diätkoch auf dem Pfändchen. Der Fakt, dass die Arbeit der Betreiber und der Köche dieser Personalrestaurants von vielen Gästen unterschätzt werden. Menge Koch hinter der Theke ist in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite die übergeordneten Ideen des Konzerns, siehe Randenburger, auf der anderen Seite kennt man immer die gleichen Klassiker rauslassen. Schnippo, Spaghetti Bolognese, Cordon Bleu. Dann will man bei den Portionen nicht schmürzeln, hat aber je nachdem wieder ein klares Limit. Wir erinnern uns an die 30 Rappen gewöhnt pro Teller. Kommt dazu, dass jeder Kunde noch ganz persönliche Wünsche hat und Gelüste mitbringt.
50 Jahre alte Buchhalter, der nicht kochen kann, der hat gerne Bratwurst und Rösti. Oder? Dann kommt der, der durch Asien gereist ist, der möchte dann halt so ein bisschen innovative Ethno-Food-Gerichte. Wiederum ein Klischee, die junge Dame, die gesagt hat, sie möchte sich jetzt vegetarisch ernähren, die erwartet dann eben etwas Spannendes Vegetarisches. Und das sind so die Anspruchsgruppen und jede von denen hat ihre Berechtigung und jede von denen möchte man auch ins Restaurant holen. Das kann nicht sein, dass man nur eine von diesen Gruppen irgendwie am Schluss bedienen. Also wir müssen wie alle, wie eine Familie, die am Tisch sitzt und eben die Tochter ist Vegetarier und der Vater kann vegetarisch nicht ausstehen. Die Mutter probiert es gesund zu kochen und der Kleine möchte sowieso nur Würstchen, oder? Und all die müssen wir halt irgendwie abholen, oder?
gehen wir zum Schluss noch mal dorthin zurück, wo unsere Kantinenreise angefangen hat. Ins Personalrestaurant von den Bühler zu Uzwil. Genau vor 100 Jahren ist dort die erste Arbeiterkantine der Schweiz aufgegangen. Die Mittagszeit ist jetzt durch. Die Arbeiter strömen aus dem Speissaal. Der eine oder andere bleibt aber an der Tafel mit dem Menüplan noch mal stehen und schaut, was es echt morgen auf den Teller gibt. Nicht nur die Menü, sondern auch die Art und Weise, wie die Köche ihre Gerichte beschreiben, haben sich grundlegend geändert, erzählt der Bühler Personalchef Christoph Oswald.
Ja, wenn Sie heute die Menütafeln anschauen, dann sieht sie völlig anders aus als früher. Da standen ein Schnitzel, 70 Rappen, Rösti, 30 Rappen. Fast auf Schweizerdeutsch. Heute lesen Sie das in Englisch und in Deutsch. Und Sie sehen überall auch genau, woher das da kommt. Und da ist schon noch spannend, dass da für verschiedene Kulturen eben auch gekocht wird, wo auch für verschiedene muss verstanden werden. Und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man heute alles auch kann, entsprechend in Englisch nachlesen kann.
Apropos spannend. Er möchte sich ja noch gut erinnern, wo es vor ein paar Monaten einen Insektentag gegeben hat. Die Restaurantbetreiberin der SV Group hat in der ganzen Schweiz getestet, wie die Leute auf die neu erlaubten Esswaren mit Insekten drin reagieren. Nie waren die Rückmeldungen so positiv wie zu Uzwil.
Ich habe selber Insektenbrot gegessen und das ist ausgezeichnet.
Sagt Christoph Oswald, er muss dann noch mehr schmunzeln, wo ich wissen will, welche Insekten genau dann der Personalchef so gut gefunden hat.
Man tut jetzt zum Mehl verarbeiten und tut die beisetzen. Und ich kann Ihnen nicht genau sagen, welcher Käfer das da war.
Wir lachen beide. Dann schaut Christoph Oswald zum Fenster aus und verratet, dass wir im altehrwürdigen Personalrestaurant eben auch noch Lust auf mehr hätten. Der Ort, wo vor 100 Jahren Fabrikmitarbeiter zum ersten Mal in einer Kantine gesessen sind, soll vergrößert werden.
Also der nächste Schritt wäre, dass wir alle Mitarbeitenden auf einer Ebene bedienen könnten. Und Sie sehen hier außen einen wunderschönen Garten. Leider ist mit dem Wetter, das wir haben, der Garten natürlich nicht jeden Tag nutzbar. Und wir möchten gerne auf der einen Seite das öffnen, zu einem grösseren Wintergarten und somit auch die Mitarbeiter können auf einem Floor bedienen, wo dann bis in den Garten rausgeht, wo noch ein bisschen hellere Ambiente gibt. Das Gebäude bleibt und es gibt dafür eine Vergrösserung auf die eine Seite, wo wir im Moment am Planen sind. Und wenn alles klappt, sollte in absehbarer Zeit die Grössenordnung in einem Jahr stehen.
Fit für die Zukunft wird man sein, für die nächsten 100 Jahre. Bis um Weitblick in die Gastrosterne nimmt es einem schon Wunder, ob es künftig in den Fabriken überhaupt noch Personalrestaurants braucht. Und wenn ja, ob die Leute im Jahr 2118 immer noch dermassen gern Schnitzel Pommes frites essen. Und mit der Anschlussfrage, aus was echt in 100 Jahren die Schnitzel sind.
SRF 1 Doppelpunkt.
Die Sendung Doppelpunkt vom SRF-Redakteur Crispin Zimmermann ist das gewesen, so 100 Jahre Kantinen in der Schweiz. Und wenn Sie sehen wollen, wie mit diesen Kantinen alles angefangen hat, dann können Sie auf srf1.ch gehen. Dort sehen Sie eine ganze Reihe von Fotos mit Impressionen und eindrücklichen Zeitdokumenten, zum Beispiel auch die allererste Kantinen in der Schweiz, die jetzt Uzwil ist abgebildet. Also von aussen sieht es noch alles fast genau gleich aus wie vor 100 Jahren.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.